Auch in Saudi-Arabien feiert Red Bull einen Doppelsieg. Wir sprechen über das Rennen mit unserem Formel-1-Experten Ralf Bach. Herzlich willkommen.
Hallo, ihr seht, ich habe mich wieder in Schale geschmissen. Bevor wir über Sport und den Rest sprechen, ich wollte mal mich entschuldigen. Ich war gestern ein bisschen hart zu an Männer oder Frauen oder soll man heute Lebewesen sagen, die sich ein bisschen über unsere Kleiderordnung aufgeregt haben. Deshalb ganz nur für euch. Ich habe ja französisches Blut in den Adern und ich habe deshalb auch viele Freunde in Frankreich, die haben ja, sagen wir mal, so eine Gemeinschaft gegründet, Lebensgemeinschaft Savoir Vivre, die finde ich auch alle gut. In ihren Eigenworten nennen die sich Les Clochards qui vivent sous les ponts de Paris. Die haben jetzt so ein, ich sag mal, freidenkerisches Modelabel gegründet, na, übersetzt: Leute machen Kleider. Die haben gesagt, kannst du uns helfen? Natürlich ohne Geld. Zieh dich doch mal ein bisschen an, so wir. Und das habe ich getan und mache ich heute auch wieder. Also so viel dazu.
Die heutige Folge wird gesponsert von CyberGhost VPN. CyberGhost ist ein führender Anbieter in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche mit über 38 Millionen Nutzern weltweit, der auf Trustpilot mit hervorragend bewertet wurde. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse und verschlüsselt deine Internetverbindung, damit du online sicher bist. Mit einem einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du alle Formel-1-Rennen ab März problemlos auf ORF oder SRF im Free-TV verfolgen kannst. Denn CyberGhost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streaming-Diensten und Abonnements. Darüber hinaus kannst du ein CyberGhost VPN-Abonnement auf 7 Geräten gleichzeitig nutzen, sodass du die Rennen auch unterwegs genießen kannst. Alle unsere Zuschauer und Hörer erhalten 83% Rabatt auf das 2-Jahres-Abonnement und 4 weitere Monate gratis. Das heißt, du zahlst nur 2,03 € pro Monat. Klicke dafür einfach auf unseren Angebotslink in der Videobeschreibung. All das ist risikofrei, da du auch eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie und 24/7-Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine adrenalingeladene Fahrt. Mehr Infos findest du in der Beschreibung.
Aber jetzt können wir über das Unwichtige reden.
Aber wir haben eigentlich ein spannendes Rennen gehabt, jetzt bis auf die Sache an der Spitze. Genau, Red Bull Doppelsieg. Und war jetzt keine große Überraschung, ne, dass da Perez den Leclerc abkocht mit dem starken Red Bull, der im Rennen ja einfach nochmal eine Klasse für sich ist, ne?
Na gut, das gebetsmühlenartig könnten wir uns wiederholen. Das war im Qualifying ja klar, dass in dem Moment, wo das Rennauto Red Bull mit Verstappen sogar das Qualifying gewinnt, obwohl sie im Rennen stärker sind, dass das, wenn er den Start gewinnt, das hat er getan. Auch die Safety-Car-Phase, die kam, erwartungsgemäß kam, überstanden, war das schon wieder eine eigene Liga. Ich meine, die Experten sind sich uneinig, ob er jetzt 4 Zehntel schneller ist als Ferrari oder 5 oder 6. Ich denke, es ist irgendwas 4 bis 5 bis 6, je nachdem, wie schnell er fahren kann, hat er auch noch Luft nach oben. Also, ja. Das war zu erwarten, auch dass Perez mit dem Auto ein bisschen besser klarkommt, denn er sowieso in Saudi-Arabien immer gut war. Denke ich, war das Rennergebnis überhaupt keine Überraschung, auch nicht der dritte Platz von Leclerc. Eigentlich ist alles so passiert, was man sich so gedacht hat. Mercedes, ja, so lala, im Kampf mit McLaren um die Plätze dahinter. Ist halt so gekommen, Aston Martin ein bisschen schwächer im Rennen wieder. Alonsos fünfter Platz war eigentlich besser, als das Auto meiner Meinung nach hergibt. Er war gut, er hat halt einfach auch seine Erfahrung und sein Können ausgespielt. Aber ja, es war keine Überraschung.
Ja, du hast eigentlich schon alles gut durchgerattert. Einer, der gar nicht erst mitfahren konnte, beziehungsweise nur eine Runde, hat er direkt mit Getriebeschaden abgestellt, ist Pierre Gasly. Gut, besser als direkt ein ganzes Rennen hinterher zu fahren, direkt mal abstellen, ne?
Ja. Man könnte auch sagen, es war das Beste für ihn. Weil Alpine ist im Moment wirklich am Ende. Man könnte auch sagen, am Anfang des Trümmerberges. Die müssen jetzt wieder von neu beginnen. Ich weiß nicht, wie viel Geduld Mutterkonzern Renault hat nach den Leistungen. Auto ist zu schwer. Ich habe gehört, keine Traktion. Techniker mussten schon gehen. Neue finden sie nicht. Nochmal, sie suchen händeringend nach Leuten, die vielleicht den Laden wieder auf Vordermann bringen. Es geht aber nicht von heute auf morgen. Also, ich würde mal sagen, da ist noch viel Arbeit vor ihnen. Also, da kann es nur besser werden. Die absolute Enttäuschung, wenn man den Anspruch sieht, den die Franzosen haben, also Renault hat, Alpine hat, wo sie hergekommen sind, das ist die größte Enttäuschung bisher in dieser Saison. So. Da muss man jetzt gucken, wie sie das hinkriegen. So einfach geht das ja auch nicht.
Ja, Ocon am Ende 13. geworden, also ganz hinten waren sie jetzt nicht. Konnten dann im Mittelfeld zumindest mal ein bisschen besser mithalten als noch in Bahrain. Schauen wir mal, ob das da jetzt ein bisschen nach vorne geht. Ja, einer, der den Punkt gesichert hat, ist Nico Hülkenberg. Der hat es tatsächlich geschafft, den 10. Platz zu machen, auch aufgrund von der Mithilfe von Kevin Magnussen, der das Feld massiv eingebremst hat. Und dass er krass verlangsamt hat, hat man auch danach ganz gut gesehen. Denn nachdem dann Hülkenberg in der Box war, konnte er sich von dem ganzen Pulk ganz entspannt auch lösen und hinter Hülkenberg den 11. Platz absichern. Und Elvin hat danach sogar gesagt, ja, der hätte so für dich gekämpft, der Magnussen, wie jetzt, wenn es dein eigener Bruder wäre. Das war eine gute Teamleistung, nachdem Magnussen ja eher ein bisschen missgebaut hat, ne? Der war ja da im Zweikampf mit Tsunoda, was glaub, nee, mit Albon, wo er sich ihm keinen Platz gelassen hat, hat auch eine 10-Sekunden-Strafe bekommen bei dieser schnellen Linkskurve, weil er ihn da abgedrängt hat. Und dann nochmal das zu weit rausfahren beim Überholmanöver gegen Tsunoda. Und da die nächsten 10 Sekunden, da war sein Rennen eh gelaufen, aber hat dann noch einen guten Dienst erwiesen für Hülkenberg.
Ja, absolute Teamleistung. Was wollte ich da noch sagen? Du hast ja alles erzählt. Es waren Mannschaftsspiele. Jetzt kann man darüber streiten, ob er die Ellbogen zu weit ausgefahren hat oder nicht. Ich denke, nein. Das müssen die Rennkommissare am Ende entscheiden. Hülki war happy, hat es auch verdient, den Punkt. Absolut. Er macht genau das, was er machen muss im Moment in seiner Situation. Sich weiterempfehlen für nächstes Jahr. Da ist er auf einem guten Weg. Magnussens Vertrag läuft ja auch aus. Ich meine, die Leute achten ja auch ein bisschen, wie loyal man gegenüber dem Team ist. Das war er heute absolut. Und so langsam ist er ja auch nicht. Also der fährt ja auch um seinen Job. Und ja, er hat alles dafür getan, dass zumindest sein Team in die Punkte heute gefahren ist.
Definitiv, das kann man auf jeden Fall auch sagen. Und einer, der auch in die Punkte gefahren ist und richtig gut abgesahnt hat und eine richtig gute Visitenkarte abgegeben hat, ist Oliver Böhrmann, der ist Siebter geworden, vor einem Norris, vor einem Hamilton, die dann nicht in der Safety-Car-Phase, sondern Box waren, was sich auch dann am Ende als schlechtere Strategie erwiesen hat. Ja, Böhrmann auf 7 hat dann die harten Reifen noch gut managen können, hat auch gesagt, am Ende hat er noch was übrig, auch in Sachen Motorenleistung musste er gar nicht voll aufdrehen. Also der hat wirklich ein richtig starkes Rennen gemacht, ne? Auch dieses Überholmanöver da, wo er rechts antäuscht und dann innen reinzieht. Also so beim ersten Formel-1-Rennen aufzutreten, Bernd Stark, oder?
Er hat eine Visitenkarte abgegeben. Ralf Schumacher hat das ja treffend zusammengefasst oder Leclerc selbst, der gesagt hat, hey, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir ihn als Stammfahrer sehen werden. Mein Gott, der Junge ist 18. Klar, vom Simulator fahren kann der den Ferrari ein bisschen, aber es ist halt total was anderes. Springt da rein am Samstag, nachdem er in der Formel 2 ein gutes Trainingsergebnis gehabt und musste sich an alles gewöhnen, an alle Abläufe, an die Ingenieure, neues Arbeiten. Was das Wichtigste für mich war, er war nervenstark. Hat den ganzen Stress, der 100% auf ihn eingewirkt ist, total cool gehandelt, sage ich mal, und ist eigentlich mit jeder Runde besser geworden. Er hat das Q3 nur ganz knapp verpasst. Hamilton war 300stel oder so schneller. Auch das, selbst wenn er da 15. geworden wäre, hätte man gesagt, hey, super Leistung, überhaupt so schnell zu fahren. Und im Rennen, ja, super. Und da bin ich mal gespannt, was in Australien passiert. Ferrari will es ja Zeit lassen. Carlos Sainz war ja heute an der Strecke schon. Das ist fast das größte Wunder, das größte Comeback seit Jesus fast. Ich meine, springt von OP-Tisch praktisch ins Fahrerlager. Fand ich total ambitioniert. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, aber er muss ja wissen, was er tut. Und jetzt schauen wir mal, wie lange jetzt die Genesungsphase ist. Ich denke, wenn er einigermaßen fit ist, wird Ferrari ihn in Australien ins Auto setzen. Aber sie haben ja Oliver Bearman dabei. Und sie werden wahrscheinlich jetzt auch nicht traurig, wenn er nochmal eine Chance kriegt. Also im Prinzip hat Ferrari jetzt ein Luxusproblem.
Ja, erstmal nochmal Bearman. Da hat er auch Schumacher gesagt, er ist sich sehr sicher, dass der nächstes Jahr im Cockpit sitzt. Wahrscheinlich dann im Haas, oder? Wo siehst du ihn?
Haben wir ja gestern schon gesagt, Haas ist die erste Verbindung zu Ferrari. Ist das ja, Verbündetenteam, sage ich mal, und Alpha fällt ja weg oder vielleicht nächster noch nicht, aber Audi ist halt dran, die fahren halt nächster dann doch noch mit Ferrari-Motoren, aber ich glaube, da ist kein Einfluss drauf, ihn zu nehmen. Es sei denn, man nimmt ihn, weil man denkt, wow, der Junge hat es verdient. Aber die erste Verbindung ist, glaube ich, Haas, da laufen zwei Verträge aus, haben wir ja eben gesagt, Hülkenberg, ich glaube, der will nicht mehr bleiben, der will schon noch mal den nächsten Schritt gehen. Und Magnussen, da könnte ich mir vorstellen, dass er bleiben will. Das hat er ja heute auch mit seinem mannschaftsdienlichen Fahren bewiesen. Ja, und da könnte ich mir einen Oliver Behrmann so schon eigentlich vorstellen nächstes Jahr. Nicht, dass das sicher ist, aber das wäre so der erste Weg. Es sei denn, Ferrari leitet irgendwo anders aus, aber es ist immer besser, bei den, ich sag mal, Bruder- und Schwesterteams erstmal nachzufragen.
Ja, da können wir mal gespannt sein, wo wir ihn nächstes Jahr in welchem Cockpit wir ihn sehen werden. Hat auf jeden Fall gute Eindrücke hinterlassen, auch letztes Jahr schon beim freien Training, hast ihn auch schon groß gelobt. Ja, Ferrari war auch heute so mehr oder weniger wirklich die klare zweite Kraft, oder? Also Leclerc hatte da auch einen guten Gap am Ende zu Piastri, der sehr, sehr lange gebraucht hat, an Hamilton vorbeizukommen. Das war auch ein schönes Duell anzuschauen. Aber rein so von der Pace, Ferrari auch schon bei Bahrain mit Sainz auf dem Podium gewesen. Siehst du die gerade als klare zweite Kraft?
Klar hinter Red Bull, aber nicht ganz so klar vor dem dritten, der Mercedes oder McLaren sein. Also die dritte gab die Mercedes oder McLaren. Also sie sind irgendwo dazwischen. Da fehlt immer noch eine halbe Sekunde zu Red Bull. Aber ich denke, sie sind auf gutem Weg, klare Nummer zwei zu werden im Moment. Jetzt kommt Australien, eine ganz andere Strecke, neues Layout, neuer Asphalt. Da kennt sich keiner so richtig aus. Mal schauen, aber es sieht eher nach einer Red Bull-Strecke aus. Vielleicht sogar McLaren muss man sehen. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur Spekulation. Also die normale Hackordnung mal von allen Kriterien abgesehen, Streckenlayout und so weiter, ist im Moment schon Red Bull klar vorne und dann Ferrari. Und dann mit etwas kleinerem Abstand, ich sag mal, McLaren, Mercedes. Das hängt dann von der Wochenendform ab, sage ich mal, im Moment.
Hast du auch da jetzt gut eingeordnet? Einer, der da gerade ein bisschen abfällt, ist Lance Stroll. Der hatte jetzt heute einen Fahrfehler, ist da links in die Bande rein und dadurch hat er sich die Aufhängung beschädigt und dann Kerzen gerade eingeschlagen. Hat sich natürlich dann auch geärgert. Ist der Martin das jetzt gar nicht richtig mitbekommen, gefragt, kannst du das Auto nochmal an die Box bringen? Aber der hat dann gesagt, nein, ich stecke in der Wand. Wie hast du da das Rennen von Stroll gesehen? Er war jetzt auch in beiden Qualifyings deutlich hinter Alonso, jetzt dieser Crash. Siehst du ihn? Ja, wie ordnest du das ein?
Ich finde schon, dass er eine ganz im Vergleich zu letztem Jahr eine bessere Figur abgibt. Ja, im Qualifying war er hinten, aber die ganzen Rennen davor war er auch in Bahrain schon ziemlich nah an Alonso dran. Das muss man fairerweise sagen. Er hat heute ein paar Fehler gemacht, ja, er ärgert sich selbst am meisten, aber wichtiger ist, dass er den Speed grundsätzlich mehr hat als letztes Jahr, auch aufgrund seiner Verletzung, die er am Anfang des Jahres hatte. Also man merkt, er hat viel mehr Speed. Das war heute halt, ist unglücklich gelaufen, aber ich denke, er ist näher dran und das ist das Positive bei ihm. Deshalb, er darf jetzt nicht mehr viele Fehler machen, aber einen Fehler, glaube ich, ja, kann jeder mal machen.
Okay, ja, er hat ja eh da sein Cockpit sicher, solange der Vater da der Eigentümer ist. Und da du gerade mal Stroll und die Verletzung ansprichst, er ist ja da letztes Jahr wirklich mit großen Schmerzen gefahren und wollte ja auch unbedingt nicht, dass Drogovic ein Rennen bekommt, um sich zu zeigen. Oder ist das nicht auch bei den Formel-1-Fahrern immer so ein, auch jetzt bei Sainz, dass er jetzt auch direkt sich wieder im Fahrerlager gezeigt hat, die wollen nicht oft oder wollen nicht ihr einen anderen Fahrer die Chance geben, sich zu beweisen in dem Auto, oder? Die sehen da schon auch so ein
Ja,
bisschen Konkurrenz
klar, das
dann.
ist ja bei jedem so, wenn einer denkt, da sitzt dem einer jobmäßig im Nacken, versucht man natürlich überhaupt keinen, ich sag mal, keinen Raum zu geben für Spekulation, dass man eine Schwäche hat. Ich sag ja, es war sehr ambitioniert von Carlos Sainz, dort im Fahrerlager zu sein, aber ja klar, er wollte auch ein Zeichen setzen und sagen, hey, hier, gestern auf dem OP-Tisch, ich habe immer noch das Krankenhausbändchen am Arm, aber mit einem Messer im Rücken gehe ich noch nicht nach Hause und komme trotzdem ins Fahrerlager. Klar wollte er sich zeigen, aber auch nicht nur bei Ferrari, sondern auch, ich bin Kämpfer, ich mache das jetzt und dann schauen wir mal weiter. Damit auch da keine großen Spekulationen aufkommen, wie jetzt die OP verlaufen ist, wie verläuft die Heilung. Er hat sich gezeigt und sagt, okay, das ist schon der erste Weg zurück ins Cockpit. Ich bin jetzt hier, einen Tag nach der OP und hier schaut, ich bin Kämpfer. Klar, das spielt eine Rolle und das hätte wahrscheinlich jeder gemacht, wenn er gekonnt hätte. Es ist halt ein großer Konkurrenzkampf in der Formel 1. Nicht nur da, aber da besonders, weil wir haben ja nur 20 Cockpits zu vergeben. Und bei dieser Reise nach Jerusalem sind es etwa mindestens 30 Leute, die diese 20 Stühle besetzen wollen. Das muss man einfach mal sagen. Da zählt es halt auch, Flagge zu zeigen.
Wir haben euch ja gestern auch gefragt, wie viele Cockpits ihr gerne hättet in der Formel 1, was ihr als optimal empfinden würdet. 26 kam dann ganz oft und das ist auch meine Zahl, die ich da im Kopf habe. Aber gut, das ist idealistisch gedacht. Übrigens, nicht nur Lance Stroll hat da die Mauer geküsst, auch Alonso hat da auch gesagt, little kiss, I gave the, your little kiss to the wall. Da hätte es auch ganz schnell kaputt sein können, ne? Mit der Aufhängung.
Tja, was soll ich sagen? Das ist halt Alonso. Glück des Tüchtigen. Was anderes fällt mir da nicht ein.
Wie
Aber
gesagt,
das zeigt ja, wie eng es in Saudi-Arabien zugeht und das nicht nur Stroll hat halt, ich sag mal, Pech, dass er ein bisschen heftiger eingeschlagen ist als sein Teamkollege. Aber es passiert halt schnell. Kein Vorwurf. Ist halt passiert. Mund abwischen weiter.
genau. Und dann, Ralf, haben wir natürlich noch ein ganz heißes Thema. Jetzt sind wir wieder off the track unterwegs. Es gab ja heute dieses spannende Gespräch zwischen Oliver Mintzlaff, dem Red Bull-Chef, dem österreichischen, und Dr. Helmut Marko, dem Motorsportberater. Ich glaube, die müssen wir eigentlich gar nicht mehr vorstellen, wer das, welche Positionen die haben. Ja, aber dieses Gespräch scheint gut verlaufen zu sein, ne? Ich lasse dich da mal erzählen.
Naja, es ging ja hin und her und wenn ich so die Kollegen der Presse so heute verfolgt habe, war ja gestern Abend Marco schon weg, suspendiert. Für mich noch nicht, weil ich habe ja ein bisschen Kontakt mit ihm gehabt, ohne dass er mir was gesagt hat, aber man kann ja bestimmungsmäßig ein bisschen was erfahren, wenn man jemanden kennt. Also, Minzlaff war heute da. Marco hat ja vor Mikrofon alles gesagt. Nein, er ist weiter dabei. Es ist keine Suspendierung. Morgen gibt es allerdings noch mal Gespräche von Minzlaff mit den thailändischen Machthabern, sage ich mal. Bevor das nicht zu Ende ist,
Montag, ne?
wage ich hier keine Prognose. Ja, Entschuldigung, ja, am Montag. Ich dachte, wir sind ja am
Genau.
Sonntag. Also am Montag und ja, da ist wieder alles möglich. Ich weiß nur, dass Max Verstappen gestern alles gesagt hat. Er ist auch für Marco heute gefahren. Und ich habe da nur Christian Horner bei Sky England im Interview gesehen. Das war unsäglich. Ich war auch wieder zum Fremdschämen, wie er plötzlich auf die Frage antwortet mit Max, ob das noch ginge. Da meint er, ja klar, alles okay. Niemand ist größer als das Team. Jeder muss so ungefähr seine Rolle spielen, auch Max. Also, soll ich da lachen oder weinen? Er hält Händchen mit seiner Gary Halliwell, wieder mal. Sie haben, ich glaube, Newey hat es noch nicht mal gemerkt, ihn taktisch schön neben sich platziert, als die Kamera da war. Aber Newey ist, als er das gemerkt hat, sind die Gesichtszüge ja eingefroren. Das war jetzt auch nicht schwer festzustellen. Im Fahrerlager wurde die ganze Zeit recherchiert. Zum Beispiel habe ich heute erfahren, dass Peter sowieso eigentlich interessiert er mich überhaupt nicht. Also der Presse, der Propagandaminister von Christian Horner hat nach der Beziehung zwischen Helmut Marko und mir gefragt. Also da wollten die heute Morgen noch Fleisch haben, dass er das war, der die ganzen Sachen geleakt hat von Christian Horner über mich. Aber ich habe es nicht geleakt, sondern auch nur gelesen und Helmut Marko schon mal gar nicht. Also das ist schon Kasperle Theater hoch 10. Und ich habe bei in England einen gebrochenen Mann gesehen, der versucht hat, tapfer zu sein, aber irgendwie gemerkt hat, Scheiße, ich habe die erste Schlacht verloren. Er wollte Marco loswerden, das hat er nicht geschafft. Und jetzt muss er wieder eine Rolle rückwärts machen. Und die ist verdammt nochmal schlecht gelungen. Und er kann heilfroh sein, dass man Max nicht nochmal weitergefragt hat nach der politischen Situation in der Pressekonferenz. Vielleicht hat man auch gesagt, bitte keine Fragen dazu, ich weiß es nicht, weil der hätte nochmal Klartext geredet. Unser Vater sowieso, der heute nochmal nachgelegt hat in England, wo er gesagt hat, nee, Horner ist unsäglich, spielt hier die Opferrolle. Und vor allen Dingen hat Jos Verstappen darauf hingewiesen, was auch mit das Wichtigste gerade ist. Alle denken nur an Horner, oh Gott, der arme Kerl, verschickt Nacktfotos von sich und das ist doch so schlimm für die Familie und für seine drei Kinder und hat, ja. Aber wer denkt eigentlich an die Mitarbeiterin, um die es geht, die sich genötigt fühlte, die überhaupt den Prozess eingeleitet hat, weil sie wahrscheinlich schon emotionalen Grund hat zu sagen, hey, der hat hier von mir Sachen verlangt, die will ich einfach nicht haben. Da habe ich, ob stimmt, weiß ich auch von Dingen gehört, da kriegt die nachts einen Anruf, ja, Christian Horner müsste noch geschäftlich was mit ihr besprechen. Sie soll auf sein Hotelzimmer kommen. Wie gesagt, das habe ich gehört. Ich bin es geneigt zu glauben, aber ich war nicht dabei. Also, er ruft sie an, kommt nachts auf mein Hotelzimmer, müssen noch businessmäßig was besprechen. Ja, dann geht die gute Frau hin, klopft an der Tür, dann macht Christian Horner auf und hat nur noch die Unterhose an. Was denkt man denn da? Was ist das jetzt? Geschäftsbesprechung über die neue Unterwäsche, die man bei Red Bull nächstes Jahr tragen will, oder
AlphaTauri vielleicht,
jedenfalls,
oder?
ja, was weiß ich, was ist denn dann rückwärts wieder raus? Und das war nur ein Beispiel von den Dingen, die ich gehört habe, warum sie sich ja schon genötigt gefühlt hat. Also, wie gesagt, Jos hat mir aus der Seele gesprochen, dem er heute gesagt hat, mir tut die Frau leid, ich bin freundschaftlich mit ihr verbunden, mehr nicht. Das muss man jetzt einfach mal so glauben. Und sie ist das Opfer, an sie denkt keiner, und Horner stellt sich dahin, als wäre er jetzt der, mit dem die ganze Welt Mitleid haben müsste. Das ist doch lächerlich. Deshalb ist es fast schon schade, dass die Sache heute noch ganz gut ausging, weil eigentlich müsste der weg. Er ist der Störfaktor, er hat alles ausgelöst, die Thailänder völlig nicht von der Welt, wie wir sie wollen und kennen, völlig losgelöst. Die könnten in jedem Tyrannenstaat auch die Herrschaft haben. Ich sage so deutlich, die sind schuld und sonst niemand. Und jetzt stellt sich Herr Horner hin und macht so einen auf Friede, Freude, Eierkuchen und ja, lächerlich.
Ja, es geht aber noch weiter, ne? Da wird immer diese Transparenz gefordert, was da jetzt eigentlich letztlich passiert ist. Und dann gibt es jetzt das Gipfeltreffen zwischen den Thailändern und den Österreichern. Da bin ich auch mal gespannt, was dabei rumkommt. Kannst du dir vorstellen, dass nach dem Gespräch vielleicht sogar Horn abgesägt wird?
Sagen wir mal so, ich glaube, Max Verstappen hat ziemlich deutlich gemacht, dass wenn Helmut Marko zumindest geht, er auch nicht mehr dabei ist.
Ja, gestern hat er sich da sehr
Und
stark gemacht, ja.
da ja auch Verstappen, ich sag mal, den Yui ihm nicht so ganz, oder umgekehrt Max, dem Yui nicht so unsympathisch ist und er auch ja irgendwie einen Erfolgsgarant sieht und auch die anderen Techniker und Mechaniker, eigentlich fast alle im Team, auf der Seite von Max und Marco stehen, müssten die Thailänder vielleicht doch irgendwann mal businessmäßig denken und sagen, hey, wir können uns jetzt langsam nicht mehr erlauben, jemanden zu stützen, der eigentlich für den ganzen Zirkus verantwortlich ist. Aber wie gesagt, da fehlt mir der Glaube, weil die Mentalität dieser Thailänder ist halt keine, die man sich, ich kann noch nicht mal so schlecht denken, wie die wahrscheinlich fühlen. Das ist mein Problem. Also ich bin da noch nicht so ganz sicher, ob wir da jetzt mit dem Zirkus zu Ende sind. Aber ehrlich gesagt, bei so viel Misstrauen, bei dem, was passiert ist, wie soll dann ein Horner dem Marco noch in die Augen gucken? Oder Max und so weiter? Ich kann mir das im Moment nicht so vorstellen.
Und
Wir schauen mal.
dann ist ja immer noch die beurlaubte Mitarbeiterin, die vor Gericht gehen will, ne? Fürs Öffentliche, also Zivilgericht.
Ja, muss sie ja auch. Sie steht doch da. Sie ist doch die mir am meisten leid tut. Bis heute, Horner hat auch Weiner mal Geschichten streuen lassen bei seinen englischen, wohlgesonnenen Journalisten. Da gibt es wahrscheinlich viele davon, immer wieder gestreut. Ja, die hatte die Unwahrheit gesagt. Ja, für welche Unwahrheit hat die gesagt? Bei welcher Untersuchung, bei welcher transparenten Untersuchung, da kann man auch vieles behaupten. Vielleicht hat sie das, vielleicht auch nicht, aber wie gesagt, das ist jetzt eine Glaubensfrage. Und eins weiß ich, wer am meisten, ich drücke mich jetzt sehr vorsichtig und versuche jetzt mal objektiv zu formulieren, trotzdem, wer am meisten dafür verantwortlich, dass es so weit gekommen ist, das ist nun mal Christian Horner, sonst niemand. Und das darf man nie vergessen bei der Sache. Und nochmal, wie sollen die sich noch in die Augen gucken? Selbst wenn die jetzt auf Professionalität tun und wir sind ein Team, wie heute, und jeder für alle für einen, nee. So einfach ist das nicht, nach dem, was Jos Verstappen sagt, was Max gestern gesagt hat, auch wie Helmut Marko gestern aufgetreten ist. Also da sind Gräben dazwischen. Und wie man das kitten will, weiß ich nicht. Das war vielleicht der erste Schritt heute, dass Marco bleibt. Das war ganz, ganz wichtig, glaube ich. Auch für Max Verstappen und für das Team. Aber ob Horner bleibt, Das werden wir sehen. Und wenn nochmal, wie soll das weitergehen? Das ist ja eine Lachnummer.
Das ist es auf jeden Fall. Und wir blicken da gespannt drauf, wie das weitergeht. Morgen haben wir da vielleicht schon wieder neue Erkenntnisse nach dem Gespräch der Thailänder und der Österreicher. Ja, G2-Gipfel sozusagen bei Österreich. Und Ralf, dann bedanke ich mich bei dir. Wir sehen uns dann auf jeden Fall die nächsten
Okay.
Tage wieder, berichten da auch über die neuesten Erkenntnisse hier auf unserem YouTube-Kanal, aber auch auf unserer Website. Schaut da gern vorbei. Lasst doch gern ein Abo da hier, um nichts zu verpassen. Kommentiert wie immer fleißig zu den Themen mit. Das macht ihr ja auch bereits.
Also wie gesagt, und nicht vergessen, savoir vivre.
Ja,
Dann
genau.
noch schöne Nacht, die haben wir nämlich schon
Und keine
jetzt.
Kommentare unter der Gürtellinie, ganz wichtig. Also bis dann.
Und keine Bilder.
Ja,
Tschüss.
ciao.